We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water.
Ein Ausschnitt aus Krieg der Welten von H.G. Wells in der Hörspielbearbeitung von Orson Welles 1938 war das. Wells inszenierte das Stück als fiktionale Reportage, als plötzliche Schreckensmeldung, die das vorgesehene Radioprogramm störte. Die Zuhörerschaft war jedoch auf Fakten gefasst und äußerte in Telefonanrufen im Studio Angst vor tatsächlichen Marsianerangriffen. Ob flüchtende ZuhörerInnen auf der Flucht vor vermeintlichen Außerirdischen tatsächlich Straßen verstopften, kann heute nicht mehr nachgewiesen werden. Fest steht jedoch, Fake News waren das Thema der Stunde.
Unser frühestes Werk in der Ausstellung ist das Radiohörspiel Krieg der Welten von Orson Welles von 1938. Damals titelten die Zeitungen nach Aussendung dieses Hörspiels Fake News im Radio. Ja, also so alt ist auch das Wort Fake News. Wir denken, das ist ein ganz neues Wort im Zusammenhang mit dem, was in sozialen Medien passiert, vor allem populär geworden durch den amtierenden US-Präsidenten. Aber das Wort ist im Grunde massenmedial betrachtet steinalt.
Matthias Dachwald führt mich durch die Ausstellung Newsflash, die aktuell im Künstlerhaus in Nürnberg zu sehen ist. Das KuratorInnen-Team Matthias Dachwald und Dr. Harriet Zilch betrachten mit der Ausstellung die Geschichte der Nachrichtenübermittlung, ausgehend vom arabischen Frühling 2011. Zuvor waren es die klassischen Medien Fernsehen, Radio und Print, über die Nachrichten verbreitet wurden. So haben wir auf der historisch jüngeren Seite eben soziale Medien und Smartphones und Nachrichtensendende, die meist nicht JournalistInnen sind. Gerade KünstlerInnen haben die Nachricht und das mediale Bild immer wieder in ihren Arbeiten reflektiert, so auch diesen Paradigmenwechsel. Im Künstlerhaus sind deshalb jetzt Werke versammelt, die in der Zeit zwischen den 1930er Jahren und heute entstanden sind und die diese Veränderungen innerhalb der Medien widerspiegelt.
Also zum einen haben wir so ein bisschen versucht darzustellen, dass Massenmedien schon immer nach den gleichen Schemen funktioniert haben. Ja. Also prinzipiell, Nachrichten sind ja ein Produkt der Massenmedien. Ohne Massenmedien gibt es keine Nachrichten und umgekehrt gilt es auch, ohne Nachrichten gäbe es vermutlich auch diese Form der Massenmedien nicht. Und die Massenmedien haben sich einfach wenn man die Geschichte anschaut, immer wieder weiterentwickelt. Wir haben erst die Zeitung gehabt, haben dann die Überleitung zum Radio und Kino gehabt, dann das Fernsehen natürlich als ganz großes Element und ab den 1990er Jahren die Digitalisierung, das Internet bis heute hin zum Smartphone. Und jedes dieser Medien verändert die Nachrichten, verändert die Massenmedien, verändert die Nachrichten.
Den Wendepunkt der Nachricht findet Dachwald eben im arabischen Frühling.
Der arabische Frühling beziehungsweise diese ganze Zeitspanne zwischen 2009 mit Beginn der iranischen grünen Revolution als Auslöser zum arabischen Frühling quasi bis etwa 2013, 14, also da fällt auch Occupy Wall Street runter, haben die Smartphones und die sozialen Medien eine ganz enorme große Rolle gespielt. Man spricht ja auch beim arabischen Frühling von der Facebook-Revolution. Es gibt ganz viele Untersuchungen darüber, inwiefern die sozialen Medien quasi diesen Aufstand in diesen ganzen arabischen Ländern ermöglicht haben oder fortgeführt haben oder überhaupt erst ausgelöst haben. Man kann heute sagen, sie waren sicherlich nicht die Auslöser und sie waren sicherlich auch nicht die Faktoren, die jetzt, sagen wir, zu einer sogenannten Facebook-Revolution geführt hätten, aber sie haben eine enorm wichtige Rolle gespielt. Es liegt daran, dass die Machthaber sowohl in den arabischen Staaten, aber auch in den westlichen Staaten die Kontrolle für einen kurzen Zeitpunkt verloren haben über diese Medien. Sie wussten nicht, damit umzugehen. Man sieht es ja bis heute an unserem noch amtierenden Verfassungsschutzpräsidenten, der nicht in der Lage ist zu sehen, dass man in Echtzeit Videos online stellen kann und zweifelt daher die Glaubwürdigkeit dieses Videos an. Diese Menschen sind einfach in der analogen Zeit stehen geblieben. Und das ist im Grunde auf die ganzen Regierungen zugetroffen im Zuge des arabischen Frühlings und Occupy Wall Street. Deswegen waren diese sozialen Medien einfach Echtzeitübertragung sofort von 1:1 als Kommunikationsmittel unersetzlich und haben sicherlich zu dem Erfolg beigetragen.
Im letzten Ausstellungsraum sind Werke zu sehen, die sich direkt auf den arabischen Frühling beziehen. Wir sehen von Monika Huber, eine Münchner Künstlerin, die Arbeiten 1:30 und From Above, beides Bildserien, die sich auf die ein oder andere Weise nachrichten.
From Above ist eine Serie, die sehr stark die Bildsprache ab den 1990er Jahren von Nachrichten aufnimmt, nämlich der Beginn der Digitalisierung. Wir kennen das alles, den sogenannten cleanen Krieg der US-geführten Allianzen, Fadenkreuze, die von Drohnen, Satelliten auf Ziele abfilmen und die sozusagen präzise einschlagen sollen. Die zweite Serie 1:30 bezieht sich auf die Filmlänge eines Nachrichtenbeitrages während der Tagesschau oder Heute-Journal. So lang sind normalerweise diese Einspieler und sie hat aus diesen Filmbeiträgen Bilder herausgefiltert, sie angehalten und mit einem malerischen, aufwendigen Prozess verändert, Dinge herausgefiltert, andere Dinge in den Hintergrund treten lassen. Sie macht im Grunde das, was wir alle selektiv machen, wenn wir so einen Beitrag sehen. Bestimmte Bilder bleiben hängen, andere rauschen einfach durch. Sie hat die stärksten Bilder rausgenommen und fokussiert. Und was ihr wunderbar gelingt in dieser Arbeit, ist einfach, dass sie aus diesen Datenflut, die Tag für Tag auf uns einströmt, tatsächlich einen Stillstand produziert. Und einzelne Bilder herausnimmt, die tatsächlich wieder zu einer Art ikonischem Bild dann werden. Und die Bilder, die wir hier sehen, sind alle aus dem arabischen Frühling. Man sieht es an den Bildunterschriften, die stammen alle aus dem Jahr 2011. Und die Künstlerin hat bis dahin überhaupt nicht mit so einem Material gearbeitet, sondern ist abstrakte Malerin, hat ab diesem Zeitpunkt begonnen, ihre gesamte Arbeit neu auszurichten, weil sie gemerkt hat, nach ihren eigenen Worten, da verändert sich gerade etwas. Die Bildsprache verändert sich, das, was mit uns passiert, verändert sich. Das war eine direkte Reaktion auf das, was sie im Fernsehen gesehen hat. Und seitdem arbeitet sie an dieser Serie, die als Archiv angelegt ist, und führt die auch bis heute weiter.
Ihr gegenüber sehen wir Werke von Rabih Mroué, ein Performance- und bildender Künstler, sowie Regisseur und Autor aus Beirut.
Bei Rabih Mroué geht es noch ein Stück weiter. Er ist ja aus dem Libanon und hat Filmaufnahmen im Internet gesehen, auf Facebook, die überwiegend von sogenannten Handy-Reportern stammen, die die Straßenkampfszenen in Syrien abgefilmt haben. Und es sind höchst verstörende Videos, weil sie sozusagen erst in dieser typischen Bildsprache dieser verwackelten Bilder zu uns durchdringt, bis zu einem Zeitpunkt, als das Smartphone einen Soldaten im Visier nimmt, dieser Soldat auf einmal den Handy-Reporter entdeckt und dann das Gewehr auf diesen anlegt und schießt. Das nächste Bild, was auf dem Video zu sehen ist, ist in der Regel schwarz, manchmal einhergehend noch mit einem Aufschrei, sodass zunächst einmal suggeriert wird, dieser Mensch, der jetzt gerade gefilmt hat, ist getroffen worden, verletzt worden oder gar getötet worden. Und Rabih Mouet war so verstört von diesen Bildern, dass er quasi als Künstler zunächst dem nachgegangen ist und dann Fragen gestellt hat, wie sie eigentlich ein Journalist stellen müsste. Wo auch sehr klar deutlich wird, dass wir in der Beurteilung der Medien immer mehr auch zu Journalisten werden müssen mit diesen neuen Medien, weil wir, ohne dass wir kritische Fragen stellen, nicht wissen können, was ist das eigentlich für ein Bild, das mich gerade erreicht.
Was ihr gerade gehört habt, war das Einatmen, das zum Sprechen ansetzen von Nachrichtensprecherinnen und Sprechern der Tagesschau, gesammelt und geschnitten von Julian Rosefeld und Piero Steinle zum Video News. Das ist gerade im Künstlerhaus in Nürnberg zu sehen, zusammen mit den Werken anderer KünstlerInnen, die sich auf Nachrichten vor, während und nach dem arabischen Frühling beziehen. Kurator Matthias Dachwald ist so freundlich, mich durch die Ausstellung zu führen. Wir reisen also vom Radio 1938 zum Selfie heute. Dabei ziehen sich bestimmte Aspekte durch. Mediale Inszenierung, Fake News und so weiter sind alte Phänomene.
Auch mit dem Fernseher, mit den Fernsehnachrichten, Inszenierungsmethoden aus dem Theater übernommen worden sind. Also jede Nachrichtensendung kann man mit Mitteln der Analyse von Theaterspiel dechiffrieren. Man kann sehen, wie ähnlich das Ganze aufgebaut ist. Und das führt uns zu dem nächsten Gedanken, nämlich, dass alle Massenmedien Unterhaltungsmedien sind, die nach den Kriterien der Unterhaltung funktionieren müssen. Und somit funktionieren natürlich auch Nachrichten nach den Kriterien der Unterhaltung. Und es gab sozusagen in den 1960er Jahren die große Revolution durch die Popkultur. Und die hat ganz massiv dazu beigetragen, dass auch Nachrichten immer populärer wurden. Und wie wir als These glauben in der Ausstellung, hat die Popkultur auch ganz entscheidend die neuen Medien beziehungsweise die sozialen Medien beeinflusst. Also ohne Popkultur würde es keine sozialen Medien geben. Das Selfie ist eine direkte Erscheinung infolge der Popkultur und der populären Kultur. Wäre so nicht denkbar. Und das Ganze begann in den 1960er Jahren. Zum gleichen Zeitpunkt hat ein berühmter Kommunikationsforscher, Marshall McLuhan, den Satz gesprochen, das Medium ist die Botschaft, the medium is the message. Und wenn wir diesen Satz ernst nehmen, dann müssen wir uns überlegen, was sagt uns das Smartphone? Das ist das Medium der Gegenwart.
Mit dem Smartphone, genauer mit dem Selfie, genauer mit dem politischen Selfie, beschäftigt sich Irene Chabre in ihrer Arbeit Wandernde Gesten 2. Da sehen wir Menschen, die ihr Gesicht fotografieren oder ihren ausgestreckten Mittelfinger oder ihre geballte Faust oder ein Blatt Papier, auf dem ein Hashtag fehlt. Chabre hat die Worte Bring back our girls oder Bring back our drones herausgelöscht, um allein der Bildsprache der Geste das Feld zu überlassen. Analog zu dem, was wir im Internet erleben, überlagern die Bilder einander, sind dann teilweise nicht mehr zu erkennen. Hier positioniert sich das Individuum, sei es im Weißen Haus, in seinem Jugendzimmer oder auf einer Straße in Kairo zu Gesellschaft und Politik, zeigt Gesicht für jemanden oder gegen etwas. Dennoch, immer steht das Selbst im Mittelpunkt, immer ein Ich schließt sich einem Slogan an und wir erleben eine Art Verknüpfung zwischen Aktivismus und Narzissmus.
Also wir bewegen uns, die allermeisten Menschen von uns und jüngere Generationen sowieso ganz selbstverständlich im Internet mit dem Smartphone, nutzen alle Apps und nutzen die ja auch sehr kreativ im Umgang eben zum Beispiel auch mit politischem Protest, nutzen sie aber vielfach auch extrem naiv. Ja, also ich habe vorhin davon gesprochen, dass wahrscheinlich die Staatenlenker und ihre Militärapparate die Kontrolle im arabischen Frühling und um Occupy Wall Street herum für kurze Zeit über das Medium verloren hatten. Mittlerweile ist vollkommen klar, dass sie sie längst wieder gewonnen haben. Also wir haben diese Diskussion über Überwachung bei Facebook, bei WhatsApp etc. Und da ist das Verhalten dann oft entsprechend naiv, wenn man sich das anschaut. wo man sich dann schon die Frage stellen muss, wie wird sozusagen einerseits ein kritisches politisches Verhalten mit den Methoden, die uns die sozialen Medien zur Verfügung stellen, in Einklang gebracht?
Ein Erfolgsbeispiel ist auch zu sehen und hören, die Band Blurred Vision, gegründet von den Brüdern Seb Osley, Soul Osley und Ben Reilly. Die gebürtigen Iraner coverten 2010 Pink Floyds Another Brick in the Wall Part 2, ein Song, der die iranische Jugend- und Freiheitsbewegung unterstützte. No dark sarcasm in the classroom. Always leaving kids alone. Hey, Ayatollah, leave those kids alone. All in all, you're just another brick in the wall.
Wir haben versucht, mit dieser Ausstellung eine Standortbestimmung zu machen. Also das ist wir müssen registrieren, dass es eine Entwicklung gibt, die wir auch nicht kontrollieren können. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist, diese Entwicklung zu begleiten und Fragen zu stellen. Aufzuzeigen, was sehen wir, was können wir jetzt sehen, was sehen wir aus der Geschichte, wie sich Dinge entwickelt haben, deswegen auch der Rückgriff auf die anderen Medien. Und wo geht das Ganze hin möglicherweise? Wie können wir versuchen, wieder einen Einfluss darauf zu bekommen? Denn wir werden sicherlich nicht die Technik aufhalten und die technische Entwicklung. Wir haben momentan das Problem um das Smartphone, was in der Ausstellung relativ präsent ist. Und mit dem Problem auch das Potenzial des Smartphones. Eine ganz andere Dimension wird uns erreichen, wenn wir an die künstliche Intelligenz denken, die in den Forschern nach in 5 bis 10 Jahren in großen Stil auf uns zukommen wird. Wenn wir jetzt nicht lernen, kritisch mit diesen Medien umzugehen, und kritisch meint jetzt halt nicht kulturpessimistisch, sondern sowohl die Potenziale nutzen, als auch die Frage zu stellen, wie wollen wir zusammenleben und welche Nachrichten wollen wir und wofür sind Nachrichten überhaupt da, wenn wir jetzt die Ausstellung wieder anschauen, dann ist das was der Kernpunkt dessen, was wir wollen hier im Kunsthaus, weil uns einfach wichtig ist, dass wir im Kunsthaus Ausstellungen zeigen, die gesellschaftskritische Fragen aufnehmen, die sich mehr in diese Richtung bewegen, und die Digitalität wird uns in Zukunft auch weiter beschäftigen.